Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Stellen wir uns folgende Situation vor. Dem Geschäftsführer eines Wirtschaftsunternehmens liegen für eine offene Stelle zwei Bewerbungen vor. Die eines Mannes und einer Frau, beide Mitte 30, beide ähnlich qualifiziert. Und er denkt so vor sich hin, Frau wäre gut, auch im Sinne der Gleichstellung. Aber Mitte 30, da könnte die Familienplanung noch nicht abgeschlossen sein. Das muss ich einplanen. Würde ja auch kosten. Es ist eine Illusion zu glauben, dass es das im Jahr 2024 nicht mehr gibt. Die Ungleichbezahlung von Männern und Frauen ist immer noch Thema und am heutigen Equal Pay Day ein großes. Trotz gleicher Arbeit verdienen Frauen oft viel weniger als ihre männlichen Kollegen. Aufs Jahr umgerechnet arbeiten sie bis heute im Vergleich zu männlichen Kollegen praktisch unbezahlt. Das ist ein Thema für Lavinia Kinne, zuständig für Gender Economics beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und jetzt bei mir im Studio. Willkommen.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, nach Angaben der Bundesregierung verdienen Frauen rund 18% weniger. Das liegt aber auch an Teilzeit und Care-Arbeit. Wie klar kann man also messen, wie viel Frauen wirklich weniger verdienen?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist bei diesen Statistiken immer sehr wichtig, dass man gut versteht, worum es sich eigentlich handelt. Also diese 18%, die Sie gerade angesprochen haben, beziehen sich auf den durchschnittlichen Unterschied in den Bruttostundenlöhnen. Also das ist schon auf die Stunden runtergerechnet. Das heißt, eigentlich sollte theoretisch dort Teilzeit keine Rolle mehr spielen, weil es ja schon pro Stunde ist, also pro geleistete Arbeitsstunde. In der Praxis ist es aber so, dass es eben auch innerhalb der zum Beispiel Teilzeit eine Art Strafe dafür gibt, dass man in Teilzeit arbeitet für den Stundenlohn. Also das heißt, das sind schon mal diese 18%. Was dort aber noch nicht rausgerechnet ist, ist die Wahl verschiedener oder ist das Arbeiten in verschiedenen Beschäftigungen von Männern und Frauen, verschiedenen Industrien und so weiter. Also das spielt dort schon noch eine Rolle.
Also solche Situationen, wie ich sie eben beschrieben habe, sind das zum Beispiel Ausnahmefälle oder denken Unternehmer auch noch so?
Tja, wenn man die Unternehmer oder Unternehmerinnen direkt fragt, würden sie wahrscheinlich nicht sagen, dass sie noch so denken.
Mutmaßlich auch.
Aber die Forschung zeigt tatsächlich, dass dies noch der Fall ist. Also wenn es wurden Studien durchgeführt, die ein ähnliches Bild, wie Sie es gerade beschrieben haben, simuliert haben für eine echte Stellenbewerbung und dort so ein Verhalten beobachten konnten, dass eben Frauen doch öfter nicht zurückgerufen wurden, wenn es um eine Stellenausschreibung ging als Männer. Es gibt dort aber auch einen großen gesellschaftlichen Wandel, der eben auch mit solchen Tagen wie dem Equal Pay Day und der medialen Aufmerksamkeit zusammenhängt, dass man eben versucht, mehr Frauen einzustellen und auch besonders in höhere Positionen zu gelangen.
Jetzt werden ja alle möglichen Gehälter immer so Statistiken einbezogen und man weiß ja nicht so richtig, wie die zustande kommen. Ein Argument der Männer ist ja auch manchmal, dass die einfach besser verhandeln und dass die Frauen auch mal wieder selber schuld sind.
Ja, die Frage ist ja, wenn das so wäre, dann wäre trotzdem die Frage, warum Frauen eventuell schlechter verhandeln oder weniger, sagen wir weniger. Vielleicht gibt es dort gesellschaftliche Normen, die dazu führen, dass Frauen in solchen Situationen denken, sie würden vielleicht einen Nachteil durch Verhandlungen haben. Ja, das zeigt auch die Forschung, dass tatsächlich auch Frauen als unsympathischer wahrgenommen werden, wenn sie über Gehälter verhandeln im Vergleich zu Männern.
Welche Faktoren spielen noch eine Rolle, dass wirklich einfach gesagt wird, okay, gleiche Qualifikation, aber wir bezahlen die Frau schlechter?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also oft wird da von sogenannter Diskriminierung gesprochen. Das ist sozusagen ein sehr breiter Begriff. Man könnte also sagen, es gibt eine Art Präferenz, ja, von bestimmten Leuten, die jemanden einstellen für Männer oder Frauen und eben, wie Sie auch schon sagten, basierend auf den Erwartungen, dass eventuell eine Frau längere Zeit ausfallen wird. Das liegt aber eben auch daran, dass die gesellschaftliche Norm noch so ist, dass eher Frauen Elternzeit nehmen als Männer. Denn wäre die Erwartung bei Männern genauso hoch, würde dieses Argument ja nicht mehr zählen.
Ja, aber es wird jetzt wahrscheinlich wenig helfen, wenn wir einfach sagen, steht mal alle auf in der Gesellschaft, brauchen wir Demos, was brauchen wir?
Tja, also vor allem brauchen wir einen Wandel der Normen und Vorstellungen davon, welcher Elternteil auch für unbezahlte Arbeit zuständig ist. Also da sehen wir eben den noch größeren Unterschied im Vergleich zur bezahlten Arbeit, worüber wir ja bisher gesprochen haben. Bei der unbezahlten Arbeit ist hier der Unterschied noch viel größer und dort scheint eben immer noch die Idee vorzuherrschen, dass dies hauptsächlich von Frauen übernommen werden soll.
Rechtlich frage ich mich, es findet sich im internationalen, europäischen und nationalen Recht ja schon seit langem dieses sogenannte Entgeltgleichheitsgebot. Also eigentlich ist es so rechtlich, dass Männer und Frauen bei gleichwertiger Arbeit auch gleich bezahlt werden müssen. Interessiert aber keinen, offensichtlich. Aber da könnte man sich ja drauf berufen, oder nicht?
Genau, das passiert auch in einigen Fällen schon, aber es ist natürlich sehr schwer nachzuweisen, dass man, wenn man jetzt beispielsweise als Frau so eine Klage einreichen würde, dass man wirklich exakt die gleichen Bedingungen hat. Also ich denke, wenn ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin einen Grund finden möchte, warum eine unterschiedliche Bezahlung gerechtfertigt ist, dann wird dies immer möglich sein. Also es ist ja sehr schwer zu sagen, wie zum Beispiel, dass zum Beispiel wir beide exakt die gleiche Arbeit leisten, selbst wenn wir im gleichen Beruf sind, die gleichen Arbeitszeiten haben und so weiter. Man kann immer versuchen, ein Argument zu finden, warum es vielleicht doch Unterschiede gibt.
Ich rede mehr, zum Beispiel.
Das ist auch gut so.
Andere EU-Länder stehen, laut Statistik zumindest, das ist ja auch immer schwierig für uns zu beurteilen, vermeintlich besser da. Also Deutschland relativ negativ in diesem Zusammenhang. Ist es wirklich so, dass die anderen es so viel besser machen oder spielen da irgendwie auch noch andere Faktoren eine Rolle?
Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt. Also tatsächlich hat Deutschland beim Gender Pay Gap einen der höchsten Werte in Europa, zusammen mit Ländern wie Estland, Österreich. Es gibt aber auch Länder, die in dieser Statistik einen deutlich niedrigeren Wert haben, wie beispielsweise Italien. Aber insgesamt, wenn man die gesamte Arbeitsmarktsituation der Frauen betrachtet, trotzdem noch deutlich hinterherhinken. Also oftmals ist es in diesen Ländern beispielsweise so, dass viel weniger Frauen überhaupt arbeiten, also überhaupt am Arbeitsmarkt tätig sind. Und dann sind es eben die Frauen, die besonders gut verdienen. Und deswegen ist dieser Gender Pay Gap in solchen Ländern, wenn der sehr niedrig erscheint, dann erstmal irreführend. Also man kann nicht unbedingt immer sagen, dass Deutschland bei allem so schlecht abschneidet. Wir haben eben eine sehr hohe Erwerbsquote bei Frauen und demzufolge auch einen höheren Gender Pay Gap. Das macht es jetzt nicht unbedingt besser, aber zeigt zumindest, dass wir, ja, für was gewisse Dinge angeht, schon auf einem ganz guten Weg sind.
Frau Kinne, wenn Sie sich was wünschen dürften.
Wenn Sie meinen, für die Frauen auf dem Arbeitsmarkt.
In jedem Falle natürlich.
Dann, ja, ich denke, was wichtig wäre, ist einfach eine Gleichheit der Chancen. Ja, also, dass einfach die Startbedingungen die gleichen sind und dass dann individuelle Wünsche und Präferenzen so ausgelebt werden können, wie das die Person möchte.